Hier spricht die Geschichte. Deutschland 1933. Die Weimarer Republik gescheitert. Adolf Hitler übernimmt das Amt des Reichskanzlers. Der Tag der Machtübertragung. Zum 90. Mal jährte er sich in diesem Jahr. Nach der Machtübertragung, von den Nazis propagandistisch auch Tag der Machtergreifung genannt, wird in den folgenden Wochen und Monaten die junge deutsche Demokratie schrittweise ausgeschaltet. In der Zeit bis zum Ermächtigungsgesetz Ende März, das die Gewaltenteilung endgültig aufhebt und Hitlers Regierung alle Freiheiten ermöglicht, passiert einiges in Deutschland. Schrittweise Ausschaltung der Pressefreiheit, Boykott jüdischer Geschäfte, Übergriff auf Straßen oder Verhaftung politischer Gegner. In kurzer Zeit ist die Verschmelzung von Partei, Staat und Gesellschaft komplett. Braune Kolonnen marschieren am Abend des 30. Januar durch die Straßen Ulms. Sie feiern den Aufbruch der Nation. Hitler ist Reichskanzler. Wilhelm Dreher, NSDAP-Reichstagsabgeordneter und Fraktionsführer der Nationalsozialisten im Ulmer Gemeinderat, spricht es aus. Es geht darum, dass wir das, was wir errungen haben, wenn es sein muss, mit unserem Blut verteidigen. Und blutig wird es bereits an diesem Abend. Ein Bürger behält seinen Hut auf, als das Stück »Gute Kameraden« erklingt. Er verliert dafür mehrere Zähne. In der Nacht zerschlagen Nationalsozialisten die Fensterscheiben am Haus Sterngasse 11, dem Sitz von Redaktion, Verlag und Druckerei der Donauwacht. Es ist der erste Angriff auf die Pressefreiheit. Später wird sie vollständig ausgeschaltet sein. Auf den Straßen kommt es zu Übergriffen. Ende Januar 1933 werden in der Nähe des Salzstadels einige Jungkommunisten von Nazi-Jünglingen zusammengeschlagen. Anfang Februar sollen in Söflingen in der Weststadt zwei SS-Männer von Kommunisten verletzt worden sein. Kommunisten gibt es auch in Ulm. Auf der Straße versammeln sich allerdings nur wenige. Mit der SPD ist man verfeindet, anstatt zusammen gegen rechts einzustehen. Unmittelbar nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler beginnt der Wahlkampf für die Neuwahlen Anfang März. Die NSDAP will die absolute Mehrheit erreichen. Heraus zum Kampf! Sozialisten, Republikaner, ruft die Eiserne Front, ein Zusammenschluss von SPD, Gewerkschaften, Arbeiterkultur und Arbeitersportvereinen. Am Aschermittwoch läuft im Central der Film Ganoven-Ehre. Die Parole der Nationalsozialisten lautet: Hitlerfahnen über Ulm, jeder Parteigenosse fliegt. Am Vorabend der Reichstagswahl ruft das Ulmer Naziblatt Ulmer Sturm zur Wahl auf. Die deutsche Jugend marschiert mit den braunen Kolonnen. Jugend heraus, kämpft für das erwachende Deutschland, rufen sie. Die Donauwacht betont ein letztes Mal die Bedeutung der Reichstagswahlen. Wollen sie wirklich, dass Terror, Mord und Hass Deutschland regieren? Die Bevölkerung will es. Bei der Wahl erreicht die NSDAP die deutliche Mehrheit, wenn auch nicht die absolute. In Ulm 45%, in Neu-Ulm 48,5%. Die Region ist und bleibt eine Hochburg des Nationalsozialismus. 3 Tage nach der Wahl werden am Rathaus Hakenkreuzfahnen aufgezogen. Die Rathausbeamten lassen den Nationalsozialisten gewähren. Der 8. März ist ein Tag des Triumphes für die Nationalsozialisten. Wenige Tage später tritt der Oberbürgermeister Dr. Schwamberger einen Krankheitsurlaub an, so schreibt es zumindest der Ulmer Sturm. Der Wahrheit entspricht, die Nationalsozialisten üben übermäßigen Druck aus gegen einen Oberbürgermeister, der ihnen viel zu liberal ist. Kurz darauf wird auch der Gemeinderat aufgelöst. Die Donauwacht wird verboten, politische Gegner aus dem Weg geschafft. Beispielsweise werden Funktionäre der Kommunisten in Schutzhaft genommen. Einschüchterung, Terror und Schutzhaft. Ein Nazi-Begriff, der die Beseitigung politischer Gegner und Andersdenkender bezeichnet. Ab November 1933 werden diese auch ins Konzentrationslager Oberer Kuhberg deportiert. Menschenunwürdige Bedingungen sind die Regel. In der Presse wird wenig darüber berichtet, dass Menschen im Konzentrationslager Oberer Kuhberg inhaftiert sind. Dass die Ulmer Bevölkerung nichts von dem Lager gewusst hat, ist wenig glaubhaft. Häufiger werden Häftlinge durch die Stadt geführt. Dies alles ist nur der Anfang. Deutschland versinkt in der Folge 13 Jahre in der Dunkelheit. Über die rasche Entwicklung der nationalsozialistischen Machtgewinnung in Ulm im Februar und März 1933 spreche ich mit Ulrich Seemüller, dem stellvertretenden Stadtarchivar in Ulm. Ulrich Seemüller leistete in seiner Funktion als Stadtarchivar einige Vorarbeiten für das Buch Ulm 1933, die Anfänge der nationalsozialistischen Diktatur. Geschrieben wurde das Buch von Rudi Kübler. Erschienen ist es im Rahmen einer Reihe Ulm vor 75 Jahren, die in der Ulmer Lokalausgabe der Südwestpresse veröffentlicht wurde. Es wird deutlich, mit welcher Rasanz und Vehemenz Hitlers Anhänger vorgingen, um die Stadt unter Kontrolle zu bringen. In kürzester Zeit ist die Gewaltenteilung aufgehoben und alles unter Kontrolle der Nationalsozialisten. Wie ihnen das so schnell gelungen ist, darüber spricht Ulrich Seemüller.
Das ist eine sehr spannende Geschichte, die in Berlin ihren Ausgangspunkt hatte. Es war so, dass General Schleicher, Kurt von Schleicher, politisierender General aus der unmittelbaren Umgebung von Reichspräsident Hindenburg, zuvor die Kanzlerschaft übertragen bekommen hatte, nachdem er aber beigetragen hatte, dass sein Vorgänger Franz von Papen eigentlich ein Dudesfreund von ihm und ein enger Vertrauter und politischer Weggefährte, politisch gescheitert ist. Es hat aber dann rasch dazu geführt, dass auch Schleicher mit seinem Konzept, das er so im Sinne hatte, ebenfalls gescheitert ist. Das heißt, Schleicher wollte eine Querfrontenregierung aufbauen. Das heißt, er wollte mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten, hatte ich dann aber den Widerstand der naheliegenderweise der SPD zugezogen. Dadurch, dass er eben mit den Roten geflirtet hat, hat er wiederum seinen politischen Background eingebüßt, also den ostelbischen Grundbesitz. Und dann wollte er dann noch die NSDAP spalten. Das heißt, er hat mit Gregor Strasser, das war damals ein sehr, sehr einflussreicher Politiker in der NSDAP, der zweitmächtigste Mann hinter Hitler in der NSDAP, hat versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen, wollte den linken Flügel aus der NSDAP rauslösen. Und von diesen Gesprächen hat Hitler Wind bekommen und dann hat Strasser kalte Füße bekommen, hat sich verabschiedet von allen politischen Ämtern, was aber ihn nicht davor bewahrt hat, dann ein Jahr später beim Rümpunsch dann dafür, liquidiert zu werden von Hitler. Und Franz von Papen wollte sich bei Kurt von Schleicher rächen, dafür, dass er eben ihm damals ausgebotet hat, und hat seinerseits dann mit den Nationalsozialisten ist in Gespräche eingetaucht und wollte Hitler dazu benutzen, um selber wieder die Kanzlerschaft zu erringen, hat aber gesehen, Hitler macht nur mit, wenn er Kanzler ist, und dann haben sie eben eine Unterredung am 4. Januar 1933 hat die stattgefunden in Köln bei einem befreundeten Bankier. Da wurde eben dann besprochen, dass Hitler Kanzler werden solle, von Papen Vizekanzler, und das aber mit gleichen Rechten. Jetzt musste nur noch der Reichspräsident Hindenburg davon überzeugt werden, und dazu haben sie sich dann seines Sohnes Oskar von Hindenburg bedient, der dann wiederum geködert worden ist, indem ihm dann zugesagt worden ist, wenn es funktioniert, bekommt er einen ganz erheblichen Zuwachs an Land, kostenfrei, steuerfrei, für sein Gut Neudeck. Und so wurde dann Hindenburg von seiner unmittelbaren Umgebung dazu bewogen, Hitler die Kanzlerschaft zu übertragen. Das waren also die Vorgänge in Berlin, und das hat dann dazu geführt, dass dann die Anhänger im ganzen Reich, natürlich auch in Ulm, frenetisch diese Machtübertragung gefeiert haben, weil sie genau gewusst haben, jetzt sind sie schon weitestgehend am Ziel. Und dann hat die NSDAP so richtig losgelegt, weil sie genau gewusst haben, sie brauchen jetzt noch ein entsprechendes Plebiszit, also eine Volksabstimmung. Und das kam mit der Reichstagswahl. Denn Hindenburg löste den Reichstag auf am 1. Februar und setzte Neuwahlen für den 5. März 1933 an. Und die Zwischenzeit, die nutzen die Nationalsozialisten, um Präsenz überall im Reich zu zeigen, insbesondere natürlich auf den Straßen. Die haben mit Fackelzügen, mit Aufmärschen, mit Kundgebungen, die haben also im Oberamt Ulm allein in den ersten beiden Februarwochen über 100 Veranstaltungen durchgeführt.
Politische Gegner konnten rasch ausgeschaltet werden. In Kürze existierte in der Öffentlichkeit keine zweite Meinung mehr.
Also der Dreh- und Angelpunkt war ja die Reichstagswahl vom 5. März 1933. Und es war natürlich so, dass die politischen Gegner zunächst schon ihre ganze Kraft aufgefahren hatten, also die SPD, die Zentrumspolitiker, die DDP. Aber Hitler hatte das große Glück, dass ihm da ein Umstand in die Hände gespielt hat, der vollkommen unplanbar war. Und zwar der Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933. Sehr wahrscheinlich von Marinus van der Lubbe, das ist so ein holländischer Maurergeselle gewesen, der ein Kommunist, der aber sich dann auch mit den dortigen Kommunisten verstritten hatte und dann den Rätekommunisten, also einer kleinen Splitterung, angehört hat. Und er ging ins Reich, weil er den Eindruck hatte, da geschieht jetzt was und er muss da eingreifen. Er kam in Berlin an, hat sich dann wohl auch unter Einfluss eines nationalsozialistischen V-Mannes dazu bewegen lassen, Brandanschläge zu machen. Er hat das Versorgungsamt in Neukölln anzünden wollen, hat auch das Berliner Rathaus anzünden wollen, hat, aber da hat versucht zumindest mit zu kleinen Brandsätzen, hat dann auch das Schloss mit Brandsätzen eingezündet, aber die Brände sind immer sehr schnell gelöscht worden. Und dann, und da streiten sich dann die Historiker, hat er sehr wahrscheinlich auch den Reichstag angezündet. Es gibt aber auch beispielsweise eine eidesstattliche Erklärung, die besagt, dass ein Nationalsozialist ihn dorthin gefahren habe, hat sich natürlich als solcher nicht zu erkennen gegeben und es habe schon entsprechend Brandgeruch gehabt. Also da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Fakt ist, dass den Nationalsozialisten dieser Brandanschlag, den sie möglicherweise sogar selber verübt haben, äußerst zu Pass gekommen ist, dass dann dem greisen Reichspräsidenten suggeriert werden konnte, es steht ein bolschewistischer Volksaufstand bevor, wir müssen jetzt entsprechende Handlungen zum Schutz von Volk und Staat, das war dann die Verordnung, die rausgekommen ist, ergreifen, die sogenannte Reichstagsbrandverordnung. Und da wurden die Grundrechte erheblich eingeschränkt, die Voraussetzung dafür geschaffen, dass oppositionelle Politiker verhaftet werden konnten. Im Grunde genommen wurden die Grundbausteine für das spätere KZ-System gelegt. Und das hat dann dazu geführt, dass dann ganz schnell kommunistische Politiker verhaftet worden sind, auch SPD-Politiker, und das alles unter dem Vorwand zum Schutz von Volk und Staat. Und unter dieser Begleitmusik hat dann die Reichstagswahl vom 5. März 1933 stattgefunden. Und da haben die Nationalsozialisten so eine, zusammen mit ihrem Koalitionspartner, mit der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, das waren also die Deutschnationalen, eine Mehrheit errungen. Also die Nationalsozialisten haben knapp 44% errungen und zusammen mit den 8% der Kampffront hat es dann für eine Mehrheit gereicht. Ulm hat da eine unübliche Ausnahme dargestellt, und zwar nach oben. Hier haben die Nationalsozialisten 45% erhalten und die deutschen Nationalen 11%. Also Ulm war eine Hochburg der Nationalsozialisten gewesen. Und diese Steilvorlage haben die Nationalsozialisten dann genutzt. Zum einen die Übertragung der Macht durch Hindenburg, zum anderen dann das Plebiszit und dann noch die Reichstagsbrandverordnung, um dann so richtig loszulegen. Sie haben dann mit Fackelzügen haben sie es entsprechend gefeiert, und wenige Tage später wurden dann Staatskommissare in den Ländern installiert, die dann die Aufgabe hatten, die Regierung dort zu übernehmen, die entsprechenden demokratisch Regierungen aus dem Amt zu drängen, und haben dann wiederum auf kommunaler Ebene Unterkommissare dann eingesetzt. Und so wurde dann beispielsweise in Ulm Dr. Hermann Schmid, ein Deutschnationaler, zum Staatskommissar für Ulm bestellt, der dann den Oberbürgermeister, zwar ein staats- und verfassungsloyaler Mann, Dr. Emil Schwamberger, der ihn dann in den Krankheitsurlaub sozusagen geschickt hat. Also er hat ihn aus dem Amt gedrängt.
Als die Nationalsozialisten den Gemeinderat auflösen oder Hakenkreuzflaggen am Ulmer Rathaus aufhängen, gibt es kaum Gegenwehr. Warum hat man den Nationalsozialisten so freie Hand gelassen?
Na, es war der Druck der Straße. Man muss auch sagen, dass aufgrund der Reichstagsbrandverordnung die paramilitärischen Einheiten, also die SA und die SS, Hilfspolizisten ernannt worden sind. Und die haben eine doppelte Aufgabe. Zum einen sind die natürlich dann, konnten mit einem entsprechenden staatlichen Auftrag gegen die politischen Gegner vorgehen, dem natürlich auch dann eine Kontrolle über die Polizei ausgeübt, und haben dann im staatlichen Auftrag die Zentralen der Gegner dann gestürmt. So ist beispielsweise das Gebäude der Donauwacht, das war das Parteiorgan der Sozialdemokraten hier in Ulm, das wurde dann von SA, also von Hilfspolizei, besetzt. Der Gewerkschaftssekretär Johann Weiser, der Schriftleiter dieser Zeitung war, konnte gerade noch untertauchen, aber wenig später kam er dann auch ins KZ und wurde dort dann für einige Monate dann gefangen gehalten. Und das war diese Atmosphäre von Druck, von Gewalt, von Einschüchterung, die dann dazu geführt hat, dass denn die Nationalsozialisten, die Rathäuser, die Ministerien und sonst irgendwas im staatlichen Auftrag sozusagen besetzen konnten. Und die etablierten, gewählten Politiker, die hatten natürlich Angst, klar, dass ihnen auch persönlich was geschehen konnte, dass sie verhaftet würden, und haben sich zurückgehalten, haben dem Geschehen erstmal so zugesehen oder zuschauen müssen. Und die Straße war immer dabei gewesen. Als beispielsweise das Ulmer Rathaus besetzt worden ist am 7. März, also zwei Tage nach der Reichstagswahl, da traten Wilhelm Dreher, der NSDAP-Reichstagsabgeordnete, auf den Balkon und hielt eine Rede. Dann auch der NSDAP-Kreisleiter Eugen Mayer. Und draußen waren Tausende von Ulmer, die begeistert die Reden feierten und dann die neue Zeit natürlich herbeisehnten, weil es natürlich auch eine Zeit war, wo die Arbeitslosigkeitsverhältnisse sehr stark war, wo die Weltwirtschaftskrise den Menschen ganz ordentlich zugesetzt hatten. Die Nationalsozialisten, die versprachen denen ja alles, Arbeit und Brot, ein Wiederaufstieg Deutschlands, bessere wirtschaftliche Zeiten. Und so haben die Wähler dann an dieser Stelle ihr Kreuz gemacht, in der Hoffnung, dass es geschehen würde, nachdem ihrer Ansicht nach ja die etablierten Parteien jetzt auf ganzer Linie versagt hätten, haben die ihre Hoffnung auf die Nationalsozialisten gesetzt. Und die haben natürlich die entsprechenden Hoffnungen auch bedient und haben dann ihrer Ansicht nach entsprechend durchgegriffen und haben das alte Parteiensystem hinweggefegt.
Bisher noch nicht thematisiert, aber natürlich immer in Verbindung mit dem Nationalsozialismus, Antisemitismus, der Hass gegen die Juden. Anfang April vor 90 Jahren titelt der Ulmer Sturm Kampf dem Judentum. Auch in Ulm wurden bereits zu Beginn des Jahres 1933 Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung eingeleitet.
Also bereits Mitte März 1933 sind SA-Posten vor jüdischen Geschäften aufgezogen, haben die Kunden bedrängt, haben die Schaufenster entweder eingeschlagen oder entsprechend beklebt mit Parolen Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden, und haben so dafür gesorgt, dass die verschüchterte Kundschaft nicht mehr den Laden betrat. Dahinter, hinter der ganzen Aktion stand der NS-HAGO, das war der Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand, der nur das Ziel verfolgte, die gewerbliche Konkurrenz der Juden auszuschalten, die im Geschäftsleben sehr erfolgreich gewesen sind. Und das war der erste Vorgang, der, wie gesagt, vor dem reichsweiten Boykott schon in Ulm Mitte März stattgefunden hat. Und die Maßnahmen gegen Juden wurden dann natürlich immer mehr verschärft über die Jahre hinweg. Sie wurden dann komplett aus dem Geschäftsleben gedrängt, sodass sie zunächst erstmal zur Auswanderung dann gedrängt worden sind, oder diejenigen, die eben dann Deutschland nicht freiwillig oder zwangsweise verlassen hatten, die kamen dann Jahre später dann in die Konzentrationslager, in die Konzentrations- und Vernichtungslager.
Das war ein schneller Ritt durch die Geschichte Ulms in den Anfangsmonaten 1933. Passiert ist natürlich weitaus mehr, als ich hier beleuchten konnte. Vielen Dank an dieser Stelle an Ulrich Seemüller für seine Zeit und Expertise zu diesem Thema, einem Thema, das uns alle allzeit beschäftigen sollte.
www.freefm.de